ARD. WDR 5. Neugier genügt.
Eine Woche noch, dann kennen wir die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen. In beiden Bundesländern könnte die AfD stärkste Kraft werden. So zeichnet es sich bei den letzten Umfragen ab. Wir fragen in den nächsten 20 Minuten nach den Ursachen, warum denn diese vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Partei so attraktiv zu sein scheint. Guten Morgen, Professor Dr. Stefan Mau. Sie sind Soziologe an der Humboldt-Universität und uns jetzt zugeschaltet.
Ja, guten Morgen.
Starten wir, um es zu sortieren, mal in Thüringen. Wenn ich die Umfrageergebnisse richtig sehe, dann würde nach dem letzten Stand ein Drittel der Thüringer AfD wählen. Was ist Ihre Erklärung für diesen Stand der Dinge?
Ja, da gibt es sicher nicht eine Erklärung. Wir haben ja generell in der westlichen Welt auch einen Aufstieg des Rechtspopulismus. Auch rechtsradikale Parteien haben es sehr erfolgreich geschafft, sich zu positionieren. Das hat sicherlich was mit allgemeinen Umbrüchen, mit der Globalisierung, auch mit Migration zu tun. Aber wir haben sicherlich auch spezifisch ostdeutsche Aspekte, die da zu berücksichtigen sind. Ich würde mal sagen, das westdeutsche Parteiensystem ist im Osten nicht so gut verwurzelt. Viel weniger Parteimitglieder, auch parteibezogene Milieus spielen eine geringe Rolle. Und wir haben sehr viel Wechselwähler in Ostdeutschland und wir haben eigentlich so etwas wie eine Stimmungsdemokratie. Also die Leute reagieren relativ stark auf emotionalisierte Ansprache. Mhm. Auch bestimmte Ressentiments sind vorhanden, auch bestimmte Ängste, gegen die man sich zur Wehr setzen möchte. Und da macht natürlich die AfD, aber auch das Bündnis Sahra Wagenknecht in gewisser Weise ein Angebot, auf das viele Leute dann offensichtlich auch einsteigen.
Bevor wir über die regionalen Emotionen und Situationen auch sprechen für die Leute dort, welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach der Anschlag, das Attentat vom Wochenende in Solingen, natürlich hier in Nordrhein-Westfalen im Westen?
Ja, das hat ja jetzt keine Stunde gedauert, bis das dann wieder sofort instrumentalisiert wurde. Natürlich sind das Themen, die wir öffentlich diskutieren müssen. Das sind Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit. Das sind auch Probleme der Integration, auch der Islamisierung und Radikalisierung bestimmter Gruppen. Ich denke, das soll man auch nicht unter den Tisch kehren. Aber das in einem Wahlkampf jetzt sofort irgendwie auszunutzen und dann auch wieder versuchen, gegen Migration allgemein Stimmung zu machen, das ist natürlich der falsche Weg. Aber es kann sein, dass das auch einen Effekt auf das Wahlverhalten hat. Denn Migration ist ein großes Thema bei diesen Wahlen und auch die Kontrolle und auch das Gefühl des Kontrollverlustes ist etwas, was ganz oben steht auf der Agenda der AfD. Und insofern gibt es natürlich für Sie jetzt ein Gelegenheitsfenster, das auch auszunutzen.
Ich habe ja eben, Stefan Mau, auf die Situation vor Ort hingewiesen, dass wir jetzt darüber reden. Wenn wir das beides zusammenkriegen, wird denn eine Erfahrung der Ohnmacht in Thüringen gemacht mit Migration? Ist das die Situation?
Nein, wir haben ja viel weniger Migrantinnen und Migranten in Ostdeutschland. Also wenn man sich das jetzt mal anguckt, 7% der Bevölkerung in Ostdeutschland haben Migrationshintergrund. Das ist natürlich viel, viel mehr im Westen. Aber der Westen gilt zum Teil eben auch so als Angstszenario. Ne? Dann sagt man, man möchte nicht so leben wie in Gelsenkirchen oder wie in Neukölln, weil man da eben überfremdet sei und sich nicht mehr so richtig zurechtfinden würde. Aber de facto, wenn Sie sich die Thüringer Situation vor allen Dingen anschauen, dann sehen Sie, dass wir einen radikalen demografischen Wandel haben. Also Thüringen ist eigentlich wirtschaftlich gar nicht lebensfähig ohne erfolgreiche und auch arbeitsmarktbezogene Migration. Auch ohne die Fähigkeit, Fluchtmigration oder Menschen, die kommen, aus humanitären Gründen, die in den Arbeitsmarkt zu bringen, da ist Thüringen darauf angewiesen. Es gibt ja Schätzungen, die sagen, in den nächsten 10 Jahren kommen auf 100 Personen, die aus dem Erwerbsleben austreten, also verrentet werden, 50 Neueintritte. Und da kann man schon sehen, wie groß diese demografische Lücke ist. Und die lässt sich eben nicht durch Geburten, die dann in 20 Jahren kommen, schließen, sondern die lässt sich nur durch Migration schließen. Aber wir haben diese bisschen paradoxe Situation, dass Landkreise, wo besonders viel Abwanderung ist, auch sehr viel Bevölkerungsschrumpfung, dass die besonders skeptisch sind gegenüber Zuwanderung. Das heißt, die schließen sich noch stärker ab.
Weil da vielleicht auch die Angst besteht, dass wenige, was wir hier noch haben an Wirtschaftlichkeit, wo wir selber auch noch etwas davon haben könnten, könnte uns noch weggenommen werden. Ist das der einfache Schluss, die einfache Angst?
Ja, das sind natürlich, man weiß das schon generell aus der Forschung, dass Schrumpfgesellschaften häufig auch sehr ängstliche Gesellschaften sind, ne, die im Prinzip das verteidigen, was sie haben. Bei ihnen ist die Notwendigkeit, sich zu öffnen und auch neue zu integrieren, viel, viel größer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie das machen, viel, viel kleiner. Und damit kommt man eben in so eine schwierige Situation, wenn man jetzt sagt, es macht alles zu, der Bus fährt nicht mehr, die Schule macht irgendwie zu oder der Laden an der Ecke, dann ist das natürlich klar, das ist auch eine Folge der demografischen Veränderung. Das heißt, diese Schrumpfung bedingt natürlich auch einen Rückbau der Infrastrukturen insgesamt. Und dann kommt man eben in eine Situation, wo man eine stark überalterte Bevölkerung hat, häufig auch eine vermännlichte Bevölkerung, weil die Frauen häufiger abwandern. Und eine sozusagen Bevölkerung, die sich stark gegen Zuwanderung sträubt. Und das ist eben eine sehr ungünstige Gemengelage, die dann langfristig auch mit Nachteilen einhergeht.
Woher kommt denn der ökonomische Abstieg? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr in die Geschichte gucken. Versprochen waren ja von Helmut Kohl und von CDU-Seite blühende Landschaften. Und nun haben wir aber eine ganz andere Situation. Wie konnte es dazu kommen? Und vielleicht hat das was damit zu tun, dass sich ein Drittel eben auch dieser rechtsextremen Partei zuwenden möchte, so sagen die Umfragen.
Ja, wir sehen gar nicht so starke Effekte, zum Beispiel der ökonomischen Situation. Die allermeisten, auch in Thüringen, sagen, uns geht's heute deutlich besser als zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung oder auch in der DDR. Das heißt, die Lebensbilanz ist durchaus gut und es ist ja auch viel investiert worden. Aber zugleich gab es eben diese enormen Erschütterungen, auch eigentlich sehr viele soziale Flurschäden der 90er Jahre.
Was meinen Sie?
Und das sind Massenarbeitslosigkeit in 80% der ostdeutschen Familien gab es in den Anfang der 90er Jahre Erfahrung von Langzeitarbeitslosigkeit. Die Industriearbeitsplätze sind in 3 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, um 75% geschrumpft. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass man sehr schnell die Vereinigung hatte und sehr schnell die Währungsunion und damit auch die ostdeutschen Produkte nicht mehr marktfähig gewesen sind. Und natürlich gab es damals auch eine starke Ideologie der Privatisierung. Ne? Die Treuhand, man musste alles sehr, sehr schnell privatisieren. Der Staat sollte nicht so stark einsteigen und auch dann vielleicht Strukturen erhalten, die nicht erhaltenswert sind. Aber das hat eben Folgeschäden, ne? Und die darf man nicht übersehen. Das heißt, heute haben wir eigentlich so etwas wie Festhaltementalitäten. Also da sind Leute, die sagen, ich habe unglaublich lange gebraucht, um wieder festen Grund unter den Füßen zu spüren. Ich habe mich wirklich abgemüht in den 90er und Nuller Jahren und jetzt habe ich wieder meinen kleines Reich, jetzt habe ich wieder mein Einkommen oder einigermaßen soziale Sicherheit. Und jetzt gibt es schon wieder Veränderungen. Und das möchte ich einfach nicht. Und diese Veränderungserschöpfung ist, glaube ich, ein relativ starkes Motiv, das dann auch von Rechtspopulisten bedient wird.
Eine Veränderungserschöpfung, die dann zum Beispiel von der AfD bedient wird mit wir verändern es nicht. Vieles, was richtig ist, bleibt so. Verstehe ich das richtig, dass das dann die Antwort ist?
Ja, da werden im Prinzip so goldene vergangene Zeiten beschworen. Auch eine idealisierte Bundesrepublik vielleicht der 70er oder auch Anfang der 80er Jahre, wo man sagt, wir waren noch nicht nur so divers und da wurde der Facharbeiter noch ordentlich bezahlt und die Grenzen wurden noch richtig kontrolliert und jetzt ist alles deutlich schlechter geworden. Und das ist natürlich ein falsches Versprechen. Wir haben ja jetzt auch in Thüringen die Situation, dass zahlreiche Unternehmen auch öffentlich Stellung bezogen haben gegen die AfD, weil sie eben sehen, dass sie ihre gesamte wirtschaftliche Existenz eigentlich in Gefahr gerät, weil die Fachkräfte nicht mehr da sind und sie auch niemand bereit ist zu kommen. Es geht ja jetzt nicht nur um Migrantinnen und Migranten, auch wenn sie irgendwie in Westdeutschland wohnen oder in der Großstadt, dann sind sie vielleicht auch nicht bereit, in so ein Umfeld zu gehen, wo sie das Gefühl haben, ja, das ist so relativ feindlich. Die Leute sind auch sehr fest in ihrem Denken, die Kultur ist sehr abweisend, sondern da möchten sie eigentlich in eine Umgebung, die auch lebendig ist, ne? Wo es irgendwie dynamisch zugeht, wo es irgendwie eine Art von auch Freundlichkeit gibt. Vielleicht auch, wo andere junge Leute hinkommen, die was losmachen wollen. Und das führt eben dann dazu, dass wenn man solche Landkreise hat, dass die natürlich auch wenig attraktiv sind, also nicht nur für Migrantinnen und Migranten, aber auch wenig attraktiv für junge, qualifizierte Leute, für Familien, die sich da ansiedeln sollten. Und das ist eben eine negative Entwicklung.
Herr Mau, Sie haben eben den Widerstand der Unternehmerinnen Unternehmerinnen und Unternehmer auch skizziert. Es gab jetzt auch wieder am Wochenende Demonstrationen in Erfurt, auch gegen die AfD. Wir können nicht über Thüringen reden, ohne den Spitzenkandidaten zu erwähnen, Höcke. Als Person, welche Rolle spielt er, auch wenn wir diese Umfrageergebnisse uns angucken?
Ja, es ist interessant, er ist ja eigentlich kein Zugpferd. Ne? Also es gab ja Umfragen unter den Thüringern, ob sie sich ihn als Ministerpräsidenten vorstellen können. Da hat eine sehr kleine Gruppe nur gesagt, ja, das können wir. Und wenn man das runterzoomt auf die AfD-Wählerinnen und Wähler, dann sieht man, selbst von denen gibt es nur eine Minderheit von Leuten, die sich vorstellen können, dass Björn Höcke da das politische Spitzenamt übernimmt. Und das ist ein Stück weit schon auch eine paradoxe Situation. Das sagen ja viele andere auch aus anderen Kontexten auch, dass eigentlich das Profil der Person oder das Charisma oder die politischen Kompetenzen gar nicht so wichtig sind, sondern es ist eben auch stark eine Protestwahl, es ist stark sozusagen auch so eine ressentimentgetriebene Wahl. Es gibt auch stark natürlich autoritäre Einstellungen, die in Verbindung stehen mit der Wahlpräferenz für die AfD, und das führt dann alles ja so zusammen. Björn Höcke ist ja selber im thüringischen Landesverband der AfD nicht unumstritten, sondern da halten viele Leute auch gar nicht sehr viel von ihm. Das heißt, man muss sich da schon so ein bisschen wundern. Ne? Da ist eben so eine Führungsfigur, die dann noch aus dem Westen kommt und jetzt natürlich den Ostdeutschen auch ein bisschen den Rücken streichelt und ihnen ein gutes Gefühl gibt, indem man sich dann auf so eine Simson, so ein DDR-Moped setzt und da so halb Reklame dafür macht, um zu signalisieren, ich bin jetzt einer von euch, und gleichzeitig als Person nicht besonders viel Ausstrahlung hat und eben auch diese starke, ja, rechte, rechtsradikale, faschistische Vokabular nutzt. Und das ist eben ja offensichtlich sehr unabhängig von der Attraktivität dieser Person.
Also trotz Höcke ein Drittel in den Umfrageergebnissen, nicht wegen Höcke, wenn ich das so zusammenfassen darf.
Ja, so ist das.
Und jetzt machen wir den Schwenk in dieser Redezeit mit Professor Dr. Steffen Mau und gucken nach Sachsen. Ähnliche Umfrageergebnisse, anderer Spitzenkandidat Jörg Urban, nicht so offen rechtsextremistisch und auch nicht so schillernd wie Höcke und trotzdem erfolgreich im Sinne seiner Partei.
Ja, und aber ich würde auch schon sagen, er ist relativ rechtsextrem, also hat auch in öffentlichen Äußerungen eigentlich immer diese Karte gespielt, ist aber stiller und ist vielleicht auch nicht öffentlich so sichtbar und so umstritten, aber selbst da sieht man eben, dass der bisherige Ministerpräsident Kretschmer große Probleme hat, dagegen anzuagieren. Die CDU hat ja in Sachsen im Prinzip regiert seit 1990, angefangen eben mit Kurt Biedenkopf und Milbrand und anderen, war eigentlich immer sehr erfolgreich und war dort in gewisser Weise auch ein bisschen besser positioniert als in anderen ostdeutschen Ländern. Aber heute scheint so zu sein, dass man dagegen schwer ankommt. Sachsen hat ja diese lange Tradition von den Pegida-Protesten und auch sehr frühzeitig eine Art von Mobilisierung gegen sogenannte System- oder Kartellparteien. Und das ist eben auch etwas, was dann vielleicht in der Corona-Pandemie nochmal verstärkt worden ist und jetzt eben bei der AfD wieder hineinläuft.
Gibt es, wenn wir das so jetzt vergleichen können, vor dem Hintergrund, Thüringen haben wir ja eben besprochen, eine andere Motivation bei den Wählerinnen und Wählern, sich für die AfD eventuell zu entscheiden?
Also anders in Bezug zu Thüringen, meinen Sie? Nee, da würde ich schon Parallelen sehen. Also das ist ein gesamtes Syndrom. Ne? Also in Ostdeutschland haben wir das ja fast überall, dass die AfD über 25% an Zuspruch kommt oder eben auch auf die 30%. Im Westen haben wir auch natürlich eine relevante Größe von Menschen, die da hinterherlaufen, aber die liegt dann eben bei 14, 12, 15%, also im Prinzip nur halb so groß. Und in Ostdeutschland, was ich auch sage, die politische Kultur ist eine andere. Die Rolle auch der etablierten demokratischen Parteien für die Gestaltung der lokalen politischen Kultur vor Ort ist relativ gering. Ganz wenige Mitglieder im Osten, sehr kleine Landesverbände, die Ortsvereine sind häufig gar nicht arbeitsfähig, sodass natürlich in diesen relativ freien politischen Raum auch die rechten Akteure hineingehen konnten. Und das ist eben auch interessant zu beobachten, dass viele der Personen, Spitzenpersonen der AfD eben in den 90er Jahren aus dem Westen in den Osten gekommen sind, weil die da Dinge machen konnten, die im Westen sehr viel Widerstand hervorgerufen hatten, hätten aber im Osten eben nicht. Und die haben sich dort jetzt irgendwie festgesetzt. Also Gauland ist ja auch so ein Beispiel. Es gibt ganz viele in diesen Landesverbänden und im Osten ihre Spielwiese entdeckt und da auch sehr, ja, dann in ihrem Sinne sehr erfolgreich Politik betrieben.
Das sind die Politiker, auch überwiegend männlich. Welche Rolle spielt denn eigentlich das Geschlecht bei den Wählern, muss man dann ja sagen? Wie ist das mit dem Männerüberschuss, dem demografischen?
Ja, das spielt eine Rolle. Man kann das schon sehen bei den Parteimitgliedschaften. 80% sind männlich. Also es ist wirklich eine sehr maskuline Partei. Zum Teil sind die Frauen auch abgeschreckt von dem martialischen Auftreten und auch von der Art der Kommunikation. Auch bei den Wählerinnen und Wählern dominieren eben Männer. Und wir können das auch sehen, ne? Also dass wir in diesen Landkreisen, wo wir einen starken Männerüberhang haben, auch die Wahlpräferenz für die AfD eben stärker ist.
Ja, aber warum? Also warum verfängt das in Sachen Männlichkeit?
Ja, natürlich, weil das auch ein bestimmtes Männlichkeitsideal sozusagen präsentiert, eine bestimmte auch Vorstellung von Geschlechterrollen, die irgendwie traditionaler sind, weil es eben auch so etwas gibt wie verunsicherte Männlichkeit, wenn Sie Maximilian Krah, den Spitzenfunktionär für die Europawahlen im Juni sich anschauen, der hat ja relativ viel gemacht, ja, also wenn du ein echter Mann bist, dann musst du recht sein. Das heißt, der hat auch vielen Leuten, denen es vielleicht so an sozialer Anerkennung, an so einem Statusgefühl, auch eine Art von Selbstbewusstsein fehlt, denen hat er versucht, da was einzuhauchen, indem er eben relativ stark diese Vorstellung so einer, ja, traditionellen und auch sehr körperlichen Männlichkeit verbunden hat mit dem, was so rechtes Gedankengut ist.
Jetzt haben wir viel über rechtes Gedankengut, über zurück zu dem, was gut war, gesprochen und gar nicht den Blick nach vorne. Aber irgendwas muss ja die AfD nun auch anbieten in der Gestaltung. Gibt es irgendwas Greifbares im Wahlprogramm, das vielleicht dann auch verfängt?
Ja, da sind ja relativ viele Versprechen drin. Auch an vielen Programmpunkten bleibt die AfD auch undeutlich. Das sozialpolitische Profil, da unterscheidet sich die AfD im Osten und im Westen relativ stark nach wie vor. Das muss man so sehen. Aber ansonsten sind das natürlich viele Versprechen, die sich zum Beispiel auf Migration, Kontrolle, öffentliche Sicherheit beziehen. Mhm. Aber natürlich auch diese üblichen Kulturkampfthesen, ne? Also gegen den Genderwahn, gegen die linken und liberalen Eliten, gegen das, was an Universitäten stattfindet. Auch die Frage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks spielt ja eine große Rolle. Also Frage irgendwie der Systemmedien und der Lügenpresse, das wird ja auch genutzt. Und da gibt es eben auch schon starke Bestrebungen, zum Beispiel da an die Rundfunkstaatsverträge einzugreifen oder die aufzukündigen. Und das wäre natürlich eine sehr erhebliche Veränderung der politischen Ordnung, wie wir sie bislang kennen.
Herr Mau, wir sollten die letzten 5 Minuten jetzt nutzen, etwas aufzugreifen, was Sie schon angedeutet haben, nämlich die Rolle der anderen Parteien. Die etablierten Parteien haben Sie angesprochen. Und wenn ich das zusammenfassen darf, ist das auffällig, dass in beiden Bundesländern die CDU eine starke Rolle spielt. Grüne, SPD und FDP, also praktisch die Ampel, gar nicht. Was macht die CDU in beiden Ländern richtig?
Na, die CDU hat eben eine lange Tradition. Die hat in den 1990er Jahren fast durchgängig die Ministerpräsidenten gestellt. Jetzt, dass Thüringen jetzt einen linken Ministerpräsidenten hat, ist eigentlich so ein bisschen so eine Abweichung davon. Aber auch davor mit Vogel, auch mit Christine Lieberknecht und Herrn Althaus gab es eine lange Reihe von CDU-Ministerpräsidenten. Das heißt, da konnte die Partei in gewisser Weise relativ viel machen, hat dann auch Ortsverbände aufbauen können. Und jetzt bekommt sie eine Konkurrenz von rechts. Das haben sie lange selbst abgedeckt. Aber sie haben auch lange ignoriert, dass es so etwas gibt wie eine rechtsradikale, rechtspopulistische Alternative.
Aber trotzdem sind sie ja noch stark und da Kopf an Kopf, ne? Und die anderen eben nicht. Und man muss es auch nochmal sagen, wenn man zusammenzählt, dann würde eine Mehrheit der Bevölkerung in Thüringen und Sachsen eben nicht die AfD wählen, sondern etablierte Parteien. Aber die CDU macht etwas, was die anderen nicht so gut machen.
Ja, was hat das damit zu tun? Natürlich hat die CDU die Blockpartei CDU der DDR mit aufgenommen. Damit hatten sie schon mal eine ganze Menge Mitglieder. Das konnte die SPD nicht mitmachen. Auch die Grünen, Bündnisgrünen konnten das nicht machen. Das heißt, sie haben gewisserweise einen Nachteil. Die FDP hat auch aufgrund der Sozialstruktur im Osten keine so starke Rolle. Da brauchen sie ja freie Berufe, Ärzte, Anwälte, Notare. Und da kann man eben sehen, wenn man die Sozialstrukturen im Osten und im Westen vergleicht, dann unterscheiden die sich. Ostdeutschland ist eben noch nach wie vor eine Arbeitnehmergesellschaft, eine Gesellschaft der kleinen Leute mit wenig sozusagen gehobenem Mittelstand oder auch wenig Wirtschafts- oder Bildungsbürgertum. Und diese Unterschiede, die erklären dann auch durchaus das Wahlverhalten.
Über eine Partei haben wir noch nicht gesprochen, jedenfalls eine Partei, die drittstärkste Kraft im Moment in den Umfragen ist, hinter AfD und CDU, und das ist das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und wenn es dann vielleicht um Mehrheiten geht, wenn das dann natürlich die Frage wird, wie kann das funktionieren, welche Rolle spielt denn das Bündnis Sahra Wagenknecht Ihrer Ansicht nach?
Ja, wird ganz entscheidend sein, und es gibt ja Umfragen zwischen 15 und 20% in diesen beiden Ländern. Das heißt, wenn man das jetzt zusammennimmt mit der AfD, dann sind das ja schon fast 50%. Und von daher, das weiß man jetzt auch aus den ganzen Rechnungen, dass man eigentlich eine Koalition gegen die AfD ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht nicht machen kann. Das heißt, die CDU wird sich bewegen müssen und wird da offensichtlich dann mit einem Partner zusammengehen müssen oder auch eine Minderheitsregierung bilden müssen, wo sie dann von BSW toleriert werden. Mhm. Und das wird eine sehr komplizierte Situation. Das ist für die CDU eine sehr schwierige Situation, weil es eben auch Teile in diesen Landesverbänden gibt, die durchaus auch mit der AfD liebäugeln. Ne? Und das kann zu einer Zerreißprobe führen. Das wird sicherlich nicht einfach.
Meinen Sie, ist es wahrscheinlich, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht mit der AfD koalieren?
Nein, das halte ich für unwahrscheinlich. Das wäre eigentlich selbstmörderisch für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Sie hat das mehrfach ausgeschlossen. Auch wenn man sich ihre Wählerschaft anschaut, dann sieht man zwar bestimmte Überlappungen und auch in diesen autoritären Gestus, da gibt es durchaus auch viele Berührungen.
Strenge Migrationspolitik.
Auch Migration und auch gesellschaftspolitisch konservativ. Aber die Leute, würde ich schon sagen, sehen dann doch nochmal einen Unterschied zur AfD. Und die AfD hat sich in diesen Landesverbänden eben so stark radikalisiert, dass Bündnis Sahra Wagenknecht sogar dann eine Art von Alternative dazu darstellen kann.
Jetzt blicken wir voraus, und ich weiß, Kaffeesatzlesen ist nicht unbedingt wissenschaftlich, aber meinen Sie, dass wir uns in einer Woche unterhalten müssen über einen Ministerpräsidenten Björn Höcke?
Nein, ich glaube, das werden die Parteien ausschließen. Wenn ich das Spitzenpersonal des Bündnis Sahra Wagenknecht in den Ländern richtig beurteile, dann sind das Leute, die nicht so stark rechtsextrem sozusagen blinken, und da auch jetzt Katja Wolf zum Beispiel in Thüringen da wahrscheinlich keine Anstalten machen wird, in Richtung Björn Höcke abzuwandern, sondern die wird sich an die CDU klammern und hoffen, dass dann da was zustande kommt.
Es wäre eine eigene Redezeit, aber vielleicht nehmen wir das so als Cliffhanger und Ausblick mal zu fragen, wie kann man eine weitere Radikalisierung im Osten der Menschen verhindern? Also was bräuchten eigentlich diese Menschen, damit es ihnen besser geht, damit sie zufriedener werden?
Ja, die Frage ist, ob wir noch die hinreichenden Instrumente dafür haben. Wenn die Parteien so schwach sind und auch so wenig eingewurzelt sind, und wir haben nur von 100 ostdeutschen Wählerinnen und Wählern weniger als einer überhaupt in einer Partei engagiert, da muss man natürlich fragen, wie schafft man es, politische Beteiligung herzustellen unter diesen Bedingungen. Und ich plädiere eigentlich immer für eine Ausweitung von Partizipation, auch die Idee von Bürgerräten oder plebiszitären Elementen, das muss man mitdiskutieren, sodass die Leute irgendwie in die Politik hineingebracht werden und nicht permanent sozusagen diese Vorstellung sich weiterträgt, die da oben entscheiden alles und wir haben überhaupt nichts zu sagen.
Das bleibt spannend. Vielen Dank für die Hintergründe aus soziologischer Sicht. Das war Professor Dr. Steffen Mau von der Humboldt-Uni, zugeschaltet aus Berlin. Vielen Dank.
Vielen Dank.
WDR 5.